Und das ist super peinlich. Aber ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Ich dachte immer, Dave Stewart, der diesen Song mit Barbara Gaskin aufgenommen hat, ist der Dave Stewart von irgendwie Whisnicks.
Haben alle gedacht, glaube ich. Ja, ist aber nicht so. Nicht. Nein, ist nicht. Die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Hallo, ihr lieben 80er-Jahre-Freunde da draußen. Für alle, die es noch nicht wissen, wir sind wieder da. Heute nicht zum ersten Mal, sondern schon zum zweiten Mal. Wir haben begonnen mit der vierten Staffel. Jetzt wird die Welt wieder ans rechte Lot gerückt. Oder ins rechte Licht gerückt von uns hier. Also, nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir sind wieder da und freuen uns, euch auch wieder zahlreich begrüßen zu können. Bleibt uns weiterhin treu und erzählt's euren Nachbarn. Wir haben heute ein ganz interessantes und schönes Thema, wie immer. Ganz heiße Eisen, die wir hier wieder auch in der vierten Staffel aus dem Feuer holen und zurechtschmieden für euch. Beschäftigen wir uns heute mit Coverversionen aus den 80er Jahren. Wohin uns diese Reise führt, das werden wir jetzt gleich noch feststellen. Der Thomas hat da mal was für euch vorbereitet.
Genau, also eins vorneweg, wir rücken das natürlich nicht ins rechte Licht, sondern wenn schon, wir sind ja hier bei den 80ern, wenn schon dann ins Neonlicht. Ne, kriegt er das gerückt. Wir reden über Coverversionen, die in den 80er Jahren erfolgreich waren. Also nicht Coverversionen von Songs aus den 80er Jahren. Das gibt eine eigene Folge. Die wird aber relativ knapp sein, weil besser als in den 80ern waren fast keine Coverversion. Aber jetzt reden wir eben über Songs, die in den 80ern erfolgreich waren und Coverversionen waren. Und wie immer habe ich Lügen und Wahrheiten für euch. Das betrifft natürlich drei mögliche Coverversion. Ich fange mal an mit den Lügen und Wahrheiten. Lüge Wahrheit Nummer 1. Girls Just Want to Have Fun von Cyndi Lauper ist eine Coverversion. Ja oder nein? Könnt ihr euch überlegen. Der Song, der immer mit Tina Turner verbunden wird, The Best, Simply The Best, ist eine Coverversion. Lüge Wahrheit Nummer 2. Und Lüge Wahrheit Nummer 3. Always on My Mind von Pet Shop Boys ist auch eine Coverversion. Das dürften die meisten wissen, aber ich behaupte hier, den Song hat Elvis Presley geschrieben. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, das hast du ganz schlau gemacht. Ganz schlau hast du das gemacht. darf ich mal eben ganz kurz hier dazwischen grätschen, wo wir jetzt gerade so jung beieinander sitzen und mal eben eine, so sagt Wikipedia, Begriffsabgrenzung stattfinden lassen zum Thema Coverversion. Ja. Weil nicht alle Menschen da draußen sind so schlau wie wir.
Ja, aber nicht, aber es gibt einige, die sind schlauer.
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was eine Coverversion ist. Deswegen mal ganz kurz eine Begriffsabgrenzung, die auch mich nicht zu der Erkenntnis gebracht hat, was denn nun eine Coverversion ist. Aber ich wollte einfach mal klugscheißen und das mal raushauen hier. Und zwar unterscheidet unser bester Freund und bester finanzkräftigster Sponsor Wikipedia die Coverversion als solche, unterscheidet sich einmal als Remake. Ein Remake versteht man, wenn eine Neuinterpretation durch denselben Interpreten erfolgt. Dann haben wir einmal das Medley oder Potpourri, das ist auch eins meiner Lieblingswörter. Ich liebe das Wort Potpourri. Da kann man so viel mitmachen. Medley oder Potpourri sind jeweils verschiedene Sequenzen verschiedener Kompositionen, die zu einer neuen Komposition arrangiert werden. Auch sehr, sehr schön. Dann das Zitat, in Klammern Musikzitat. Was sonst? Wikipedia ist auch was für Besoffene. Also manche, naja gut, wie dem auch sei, dass nur Elemente eines einzelnen Stücks aufgreift und dann einen neuen Kontext daraus bastelt, naja, wie auch immer. Die Adaption, bei der ganze Musikstücke oder Teile davon in eine andere Komposition übertragen werden, ja, oder für werbliche Zwecke genutzt werden, also für Jingles oder wie auch immer sich das dann gestaltet. Dann die Paraphrase, die ein eigenständiges Stück ist, aber sich durch umfangreiche Referenzen an eine Epoche, einen Interpreten oder ein Stück abarbeitet. Also die arbeitet sich daran ab.
Aha. Also wir machen Paraphrasenmusik demnach.
Dann das trifft ja eher jetzt auch für uns zu, das Plagiat. Ja. Das ist ein Musikstück, das nachgeahmt wird, ohne dabei den Urheber zu nennen oder finanziell zu begünstigen oder wie auch immer. Dann haben wir noch den Remix, wo einzelne Stimmen beziehungsweise Tonspuren einer bestehenden Aufnahme neu abgemischt werden. Na, das hat die Wikipedia schön formuliert. Ich freue mich. Dann haben wir noch ein Mashup, kannte ich auch nicht, bei dem die Instrumente beziehungsweise Gesangsspuren mit Tracks anderer Künstler ähnlich wie in einer Collage gekreuzt werden.
Propaganda for Frankie.
Ach, P-Machinery. So ein verdammter Streber.
Ja. Ja, das ist einer der ersten Mashup-Songs, ja.
Und dann auch bei uns sehr beliebt das Instrumentalstück. Also ein Stück, bei dem vorher Musik da war und das jetzt als instrumentale Version dargeboten wird. So, da haben wir es. Ja.
Disco-artig.
Ja, da sind wir jetzt ja umfassend informiert. Zwei Dinge noch, bevor es richtig losgeht. Zum ersten, Lügen und Wahrheiten hört ihr natürlich am Schluss die Auflösung. So, und das zweite, was ich noch sagen wollte, wir sind jetzt immer auch im Radio zu hören mit unserem Podcast, und zwar bei replay.fm. Dort immer samstags von 10 bis 12, und da hört ihr den Podcast mit den Songs, über die wir reden. Ja, also die werden da mit reingeschnitten vom Radiosender. Ansonsten ist das gleiche Gelaber wie hier auch. Bleibt uns trotzdem treu. Am besten hört ihr beides. Erstmal den Podcast hier bei eurem Podcast-Anbieter und dann nochmal auf dem Radio bei Replay FM. Ja, da würde ich sagen, Christian, fangen wir mal an. Was hast du denn für eine erste Coverversion?
Ja, ich bin auf so viele Sachen gestürzt hier. Und zwar ganz interessant, gehe ich mal eben ganz kurz hier in die ultimative Chartshow. Und zwar gibt's da einen Sampler. Es gab wahrscheinlich auch die dazugehörige Chartshow, ja, auf, das kann ich auf RTL oder wo laufen die? Keine Ahnung. Ich denke mal, da habe ich mich wirklich erschrocken, was da irgendwie für Titel bei waren. Und ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein, dass das tatsächlich Coverversionen sind, ne? Mhm. Zum Beispiel Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow.
Ja, natürlich, das ist ein Cover. Das ist Chattanooga Choo Choo, ein Swing-Titel von Mac Gordon.
Verrückt.
Ja, und Glenn Miller hat es auch aufgenommen.
Okay.
Und war damals auch ein großer, und es geht um einen Zug, ne? Also es geht schon um einen Zug in dem Song.
Okay. Ja. Was ich auch nicht wusste, einer meiner absoluten Favoriten, Los Lobos Lambada.
Moment, du, La Bamba meinst du?
La Bamba, Entschuldigung, ja.
Ja, genau, ja. Ja, da kann ich auch was zu sagen. Das wusste ich, dass das so ist, weil Richie Valens hatte den Song schon aufgenommen. Was ich aber nicht wusste, dass das ein mexikanisches Volkslied ist, dass das also auch nicht von ihm ist.
Das ist so traditional oder?
Ja, genau. Da gibt's einige übrigens, die mich auch sehr überrascht haben. Zu La Bamba habe ich was Interessantes rausgefunden, oder eher zu Richie Valens. Die erste Aufnahme von diesem Song, La Bamba, stammt von 1908 schon. Und die Los Lobos, die haben den Song gecovert, weil der Film La Bamba geht eben über Richie Valens, über sein Leben. Was ich wusste, ist, dass der zusammen mit Buddy Holly abgestürzt ist, 1959 im Flugzeug. Was ich nicht wusste, der war nur 17
zu dem Zeitpunkt. Nee, das wusste ich auch nicht. Dass er so jung war, das nicht.
Und jetzt kommt noch die Hammer-Story. Es war so, im Tourbus, der war mit Buddy Holly und einem anderen Künstler auf Tour, und da ist die Heizung ausgefallen. Und da war der Richie Valens erkältet und hat zu dem Keyboarder vom Buddy Holly gesagt, du, ich bin erkältet, ich würde gerne nach Hause, kann ich nicht mitfliegen? Das war nur ein kleines Flugzeug mit ein paar Plätzen. Und da hat der Keyboarder gesagt, ja, weißt du, okay, ich werfe eine Münze. Dann hat der Keyboarder eine Münze geworfen und da kam bei raus, dass Richie Valens mitfliegen darf.
Ja, wie viel Pech kannst du haben im Leben?
Ja, genau, ja. Also.
Was ich auch nicht wusste, Everlasting Love, war mir jetzt, also vielleicht wusste ich es im Unterbewusstsein von Sandra, ja, dass das eine Coverversion ist. Aber jetzt so, wo ich mal genau drüber nachdenke, ist mir sehr wohl bekannt, dass es da auch noch eine andere Version gibt, ne?
Das wusste ich tatsächlich immer. Ich wusste nicht, von wem es ist. Ich habe nachgeschaut. Robert Knight, 1967. Ja. Sie hat 87 gemacht. Es war einer der Songs von Sandra, der mir nicht gefallen hat. Also der war mir zu kitschig. Ich fand viele Sachen von Sandra richtig gut, aber Everlasting Love nicht. Also da war ich raus aus der Nummer, ja.
Ich fand eigentlich, dass das ganz gut zu ihr passt, das Lied. Also ich finde, das passte ganz gut in dieses Sandra-Konzept. Na gut, Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Ich hab's mir fast gedacht.
Ja, weißt du, was das für ein Song ist im Original? Das ist auch ein irisches Volkslied, The Wild Rover. Da gab es eine Version von Pokes auch.
Echt?
Von Wild Rover, ja.
Ach, aha. Ja, das muss ich mal raus, so wie Shan, wie Shan da an der Nordseeküste singen. Den habe ich letztens auch irgendwie einen Bericht über ihn gesehen. Also auch ein sehr interessanter Mann, der Sänger von den Pokes.
Zu dem habe ich zwei Fragen. Erstens, lebt er noch? Und falls er noch lebt, hat er noch alle Zähne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, er lebt noch. Ich glaube, er weiß das selber nicht, ob er noch lebt. Also ich will mal so sagen, der Mann hat im Leben nicht viele Sachen ausgelassen. Er hat gerne getrunken und in dieser Doku wurde auch sein Vater zu ihm befragt. Und der hatte auch nicht viele nette Worte für seinen eigenen Sohn. Er meinte doch tatsächlich, was ich echt eine Frechheit finde, dass er ein Trinker ist.
Ja,
aber ich glaube, dass Gott sich irgendwas dabei gedacht hat, dass er mit den Pokes eine der wichtigsten irischen Bands aller Zeiten geworden war. Irgendwas hat Gott sich dabei gedacht. Weil ich stelle mir vor, wie Shan in irgendeiner Schlange beim Arbeitsamt steht und die Leute alle beschimpft oder so. Da hat Gott sich wahrscheinlich gedacht, nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Was mich auch ein bisschen mit dieser schlechten Welt versöhnt hat, ist die Tatsache, dass Musical Youth, die ich ja schon des Öfteren hier, glaube ich, oft übelste Schimpfe habe, tatsächlich gar nicht die Urheber des Songs Pass the Dutchie sind. Das besänftigt mich wirklich. Also, wenn ich denen irgendwann mal begegnen sollte, insofern sie noch leben, ich verzeihe euch.
Ich wusste nicht, dass es eine Coverversion ist, war ich auch überrascht, als ich es festgestellt habe, aber ich habe sofort an dich gedacht, weil Pass the Dutchie ist ja schon ein paar Mal hier gedisst worden. Was ich nicht wusste, das ist eine entschärfte Version des Liedes Pass the Dutchie, der Mighty Diamonds, der Bandname sagt schon was und das ist 81 erschienen, Pass the Dutchie 82 und Dutchie, ich nehme an, ich spreche es richtig aus, ich weiß es nicht, ist ein Joint.
Ach.
Und Dutchie ist ein Dutch Oven, also ist quasi alles verändert. Und in dem Lied Pass the Dutchie von Mighty Diamonds, also ist ein Drogenlied, ja. Und bei Pass the Dutchie sind alle Drogen durch Lebensmittel ersetzt.
Ah.
Also die Kinderversion davon quasi, ja.
Die waren doch auch ganz jung, wenn ich mich recht erinnere, ja.
Ja, genau. Also, wer kommt auf so eine Idee, die Kinder dann ein Drogenlied singen zu lassen? Und
das hat ja schon wieder was Anarchistisches, finde ich, quasi. Schön. Wer mich auch an dieser Stelle offiziell verzeihen möchte, ist Matt Bianco. Er hat Yeah gar nicht geschrieben. Also, das heißt, auf seiner Liste, wenn er irgendwann mal an der Himmelspforte steht, ist auf jeden Fall ein beschissenes Lied weniger drauf, für das er sich verantworten muss. Danke.
Ja, das ist von Mongo Santa Maria. Der hat 63 die erste Version aufgenommen. Mongo Santa Maria, mit dem Namen wird es heute sofort verboten werden. Das war eine Instrumentalversion. Und Georgie Fame and the Blue Flames haben 64 dann eine Version mit Text aufgenommen, die ist sehr ähnlich wie Matt Bianco. Aber 64 kein Verbrechen, in den 80ern schon eher. Zu Dings wollte ich noch was sagen, zu Pass the Dutchie. Das ist ja so ähnlich wie Weird Al Yankovic. Der hat ja auch die Texte, also Bad von Michael Jackson zu Fat gemacht und so weiter. Also der hat ja ähnliche Dinge gemacht, aber halt dann, naja gut, ich fand's damals lustig, ob ich es heute noch lustig finde, weiß ich nicht.
Aber er hat keine Kinder dafür missbraucht.
Ja, eben. Der hat selber, oder Mike Krüger hat es ja auch gemacht.
Das ist eine ganz interessante Frage, finde ich, die die Weltgeschichte auch im Nachhinein jetzt eventuell noch verändern könnte. Ist der Nippel von ist der Nippel auch eine Coverversion?
Nee, ich glaube ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass der Nippel eine Coverversion ist, ne.
Was ich jetzt eventuell noch mal ganz kurz anmerken wollte, ist, dass Status Quo, die hier auch auf dieser Compilation drauf sind, mit In the Army Now, natürlich weiß ich, dass das Lied von Boland & Boland ist, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie konnten denn irgendwie gerade Status Quo, die wären ja sowieso nicht in die Armee gekommen. Was haben die für einen Scheiß, was haben die für ein Scheißproblem? Mit ihren langen Haaren wären die da auf jeden Fall nicht hingekommen. Insofern weiß ich jetzt nicht, warum man da irgendwie sich jetzt da so echauffieren muss.
Ja, also dazu habe ich auch noch was rausgefunden. Also Boland & Boland, das waren ja die Produzenten und Songschreiber für Falco, also nicht beim Kommissar, aber dann später, ne, Rock Me Amadeus, Genie und so weiter. Zwei Holländer, die da sehr erfolgreich waren. Ihr eigener Song war nicht so erfolgreich, 82, und In the Army Now 86, Mega-Hit mit Status Quo. Es ist ja ein Antikriegslied, also es geht ja nur darum, wie schlimm das alles ist. Was ich Status Quo echt übel nehme, ist, dass die 2010 eine neue Version aufgenommen haben mit dem Armeekorps für irgendeine Armee-Benefits-Geschichte, als ob Armee irgendwas mit Benefits zu brauchen hat. Und da haben sie den Text geändert zu einer Pro Soldatenversion. Also da ist jetzt nichts mehr irgendwie hier, alles ist scheiße, sondern alles ist toll. Du darfst jetzt endlich in den Krieg und darfst Leute umbringen. So ist der Text. Also muss ich echt sagen, Status Quo, sorry, aber also das ist scheiße.
Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt und gesagt, ich komme aus Gelsenkirchen, da nennt man sowas Prostitution.
Ja, also ganz, ganz das geht gar nicht.
Ja, dann möchtest du mit mir über Gloria Jones und Tainted Love sprechen jetzt schon? Oder möchtest du dann noch?
Ja, gerne, ja. Das können wir gerne machen.
Ich bin nämlich
heute
zu einer neuen Erkenntnis gekommen. Ich weiß nicht, ob du diese Erkenntnis auch hast. Und es ist, ich möchte mich da auch nicht mit fremden Federn schmücken. Und zwar habe ich diese Erkenntnis bezogen durch einen Podcast von unserem gemeinsamen Freund Peter Illmann, den ich dazu mir angehört habe, der regelmäßig über einzelne Songs, deren Entstehungsgeschichte oder grundsätzlich deren Geschichte berichtet. Und auch das hat er getan mit Tainted Love. Und das ist hochinteressant, was er da erzählt hat, weil das wusste ich auch nicht, obwohl ich großer Softcell-Fan bin. Mir war sehr wohl bekannt, dass es natürlich eine Coverversion ist. Mir war sehr wohl bekannt, dass dieses Lied schon in den 60er Jahren entstanden ist. Mir war nicht bekannt, wie dieser Song überhaupt nach England gekommen ist. Und zwar rankt sich da eine Legende darum, dass ein Matrose, der in England an Land gekommen ist und keine Kohle hatte, aber Zigaretten wollte, mit jemandem die Schallplatte getauscht hat, und zwar die Single getauscht hat, weil die sich in seinem Besitz befand. Und das war ein DJ von einem sehr bekannten Club in Leeds. Und der hat dieses Lied dort dann regelmäßig gespielt. Das war tatsächlich die B-Seite dieser Single. Und der hat das gespielt und so hat sich das als ein Szene-Hit in diesem in dieser Region von England halt tatsächlich wirklich verbreitet, dieses Lied. Weil es war gänzlich unbekannt eigentlich in komplett Europa, weil es war, wie gesagt, es war eine B-Seite und auch die A-Seite war nicht erfolgreich in Europa. Und deswegen hatte Softcell da wirklich einen sehr, sehr guten Riecher, dieses Lied nochmal neu zu interpretieren. Weil es ich auch nicht wusste, ist, dass Gloria Jones, das war nachdem sie dieses Lied schon veröffentlicht hatte, was ja auch nicht besonders erfolgreich war, sich dann über Wasser gehalten hat und unter anderem halt auch im Background-Chor von Elvis gesungen hat. Witzig, 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 okay.
Ja. Ja, die Pop-Stories von Peter Illmann sind wirklich empfehlenswert. Bei 80s kriegt er auch überall, wo er Podcasts bekommt. Die waren lange nicht überall erhältlich. Jetzt sind sie überall erhältlich. Ich bin da auch gerade dran, mir die nochmal so für einige Titel anzuhören. Was übrigens interessant ist zu Tainted Love, wenn du bei YouTube nach Tainted Love suchst, kommst du relativ schnell auf einen Eintrag, Deepish Mode, Tainted Love. Und denkst du so, hä, Coverversion von Deepish Mode, Tainted Love, nie gehört. Ist auch nicht, ist einfach nur das Original von Softcell. Also hat einer hochgestellt als Deepish Mode Song, hat über 1 Million Aufrufe. So kannst du Geld machen bei YouTube.
Geile Idee, also was für eine geile Idee.
Ja, siehst du mal, ne?
Was man da für coole Sachen machen könnte.
Ja.
Ja.
Genau.
Irgendeine Purvin und Cover-Nummer als Taylor Swift Coverversion verkaufen. Gute Idee.
Genau. Ich meine, soundmäßig, wenn du dich nicht auskennst mit den 80ern, Gesang ist natürlich völlig anders, aber soundmäßig ist es ja in dieser Welt, ja, sag ich mal. Also das fällt, ja. Also gut. Ich habe da noch was bei Softcell. Die haben ja noch ein anderes Cover gemacht. Und zwar Where Did Our Love Go? Das ist ein Song von welcher Band?
Oh, das war ich. Ehrlich, bin ich raus. Ist das von den Pretenders? Nee, nein, Quatsch. Nee. Nein.
Das ist die Band, die ständig gecovert wurde in den 80er Jahren. Die Supremes. Ach, Supremes. Diana Ross war die Leadsängerin. Also Softcell kam raus 84. Where Did Our Love Go? Supremes war 64. Und das war ihren Durchbruch. Mit dem Song haben sie es geschafft, erfolgreich zu werden. Weitere Cover von den Supremes war Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Riesenhit 1986. Supremes 66, genau. Finde ich super gut. Und Phil Collins, You Can't Hurry Love. Hatte ich keine Ahnung, dass das eine Coverversion war. Auch von den Supremes.
Abgefahren.
Ja, die Supremes hatten zwischen 64 und 69 12 Nummer 1 Hits in den USA. Nur die Beatles hatten mehr.
Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich, wirklich.
Wusste ich gar nicht, dass die so mega Einfluss hatten und in den 80ern so gecovert worden sind. Songs sind auch alle, muss ich sagen, sind auch alle gut. Also es gab da noch andere, die nicht so riesige Hits waren. Stop in the Name of Love und so. Ist ja auch,
gecovert worden.
Ja, ja, ist eine coole Nummer. Also Supremes, ja, interessant, dass die so zeitlos waren. Was.
Es gibt auch so eine diese unsägliche Version, wo Tainted Love in Where Did Our Love Go übergeht. Die ist ja irgendwie 9 Minuten lang oder so.
Ja, ja.
Toll ist das. Das ist auch schön, wenn man auf einer Tanzfläche ist.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja.
Also unwahrscheinlich viel Spaß macht das. Das ist ein schönes Workout. Kann man nicht anders sagen. Also, ja, ja. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als auf der Tanzfläche zu sein. Und also in unserem Alter ist ja dann eher die Kondition, die da nicht mehr mitmacht, dass man sich denkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Das wird ja einem verziehen. Aber man muss ja immer so tun, als wenn man das Lied, was man da gerade hört und zu dem man tanzt, dass man das richtig cool findet. Ja, weil keiner will sich ja die Blöße geben, zu sagen, ich kenne das gar nicht, das Lied. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache. Ne? Also insofern bleibt man ja dann auch drauf. Ne? Und das ist natürlich wirklich heute quasi unmöglich zu schaffen.
Ja, ja für uns zumindest.
Für uns.
Ja. Was war da noch auf der schönen Liste, was du hattest?
Rock'n'Roll Gypsy von Helen Schneider, das ist auch, also eigentlich, ich fand das immer ganz cool, das Lied, aber ich habe mir schon tatsächlich gedacht, dass das nicht von ihr ist.
Aber die war bei Udo Lindenberg auf Tour und so und die war zwar eine Amerikanerin, aber nur in Deutschland erfolgreich, ja. Jennifer Rush mäßig.
Ja, ja, ich glaube, das war, ich weiß nicht, das war auch geplant, also dass das so kommen würde. Ja, was natürlich auch also wirklich ein Ding ist, ne, dass David Hasselhoff Looking for Freedom nicht selber geschrieben hat.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Habe ich dann auch gesagt, was? Gibt's so nicht? Also ich wusste natürlich, dass es von Jack White geschrieben war, also dass Hasselhoff das nicht selber geschrieben hat. Ich dachte aber, er hätte es für Hasselhoff geschrieben, aber 78 gab es eine Version von Mark Sieberg. Die deutschen Zuhörer werden natürlich auch Auf der Straße nach Süden von Tony Marshall kennen.
Oh ja.
Und besonders witzig fand ich aber, dass der Text von Looking for Freedom, ich habe mir den aus Gründen nie genauer angehört, weil ich den Song immer sehr schnell weggezappt habe. Also der Text von Looking for Freedom geht um den Erfahrungsbericht eines reich aufgewachsenen jungen Mannes, der sein Elternhaus verlassen hat, weil er trotz Besitz seine Freiheit nicht fand. Sein Vater versucht ihm weiß zu machen, dass er mit Geld Freiheit kaufen kann. Doch er sucht seine eigene Freiheit und so reist er mit seinem Fortgang durchs Land und nimmt Gelegenheitsarbeiten an, mit denen er nur wenig Geld verdient, um seine Freiheit zu suchen. Dazu würde ich mal sagen, die Leute, die behaupten, das war das Lied, was den Mauerfall zum Einsturz gebracht hat, und all die Leute, die im Rahmen der, naja, der Wiedervereinigung diesen Song so toll finden, die hätten besser mal auf den Text gehört, weil der hätte den Leuten im Osten schon gesagt, du, die D-Mark wird euch nicht glücklich machen.
Ja, doch. Da wurde schon viel vorweggenommen.
Ja, da wurde sehr viel vorweggenommen. Also ich meine, das Lied geht drum, es geht um Freiheit, nicht um Geld. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben Geld gewählt und nicht die Freiheit. Ja, gut, aber so viel dazu.
Auch noch eine sehr, sehr schöne Nummer, die ich finde auch Erwähnung finden muss. Ich mag die Nummer wirklich total gerne. Bette Davis Eyes. Ich habe mir schon gedacht, dass die Nummer nicht von Kim Carnes ist. Aber ich finde, die hat die so dermaßen überzeugend präsentiert. Find das Lied ganz, ganz toll.
Ja,
ich weiß nicht, von wem die Original.
Jackie DeShannon kannte ich auch nicht, 1975. Okay. Bette Davis Eyes, 81. Es ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe mir es nochmal angehört, coole Nummer, aber ja, wusste ich nicht, dass es ein Cover ist. Habe ich jetzt auch erst ausgefunden.
Und dann bleibt für mich noch auf jeden Fall zu erwähnen Kylie Minogue, The Locomotion.
Ja.
Das habe ich mir auch gedacht, dass Kylie diesen Song nicht selber geschrieben hat. Aber ich dachte tatsächlich, dass es die Herrschaften Stock Aitken Waterman gewesen sind. Aber waren sie gar nicht, ne? Waren sie gar
nicht. Das wusste ich, dass es ein Cover ist. Ich wusste nicht von wem. Little Eva, 1962. Aber was ich auch nicht wusste, habe ich jetzt auch rausgefunden. Also Kylie Minogue war ja Schauspielerin und so weiter. Und die hat den Song 1987 schon mal aufgenommen. Und der war Nummer 1 Hit in Australien, aber nur dort. Und daraufhin hat Stock Aitken Waterman den Song gehört und hat gesagt, ach, nette Künstlerin, nehmen wir die mal unter Vertrag, und hat den Song 1988 mit ihr neu aufgenommen und völlig verhunzt, wie ich, also typisch Stock Aitken Waterman, scheiße, ich fand Kylie Minogue damals auch total blöd, eben ist 88 dann zum weltweiten Hit geworden. Die Version 87 von ihr fand ich besser, aber jetzt auch nicht super gut.
Also, abgefahren. Abgefahren. Ja. Wen ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist natürlich Dave Stewart und Barbara Gaskin. It's My Party, weil ich finde den Song großartig. Also ich finde diesen Song finde ich großartig. Ja. Das Original finde ich, glaube ich, gar nicht so großartig. Weißt du, es ist mir ein bisschen zu 60s.
Ist ja auch aus den 60s. Ja. 1963, ja. Leslie Gore. Ich habe mir den auch nochmal angehört, It's My Party. Der ist doch sehr langsam und sehr Dings. Aber meine große Erkenntnis war, und das ist super peinlich, aber ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Ich dachte immer, Dave Stewart, der diesen Song mit Barbara Gaskin aufgenommen hat, ist der Dave Stewart von Eurythmics.
Haben alle gedacht, glaube ich. Ja, ich sag mal nicht. So. Nicht. Nein, ist nicht. Die haben nichts miteinander zu tun. Ja. Die sind nicht verwandt und auch nicht verschwägert. Also dieser Dave Stewart hat auch nicht mit Annie Lennox geschlafen.
Ja.
Andere sehr wohl.
Also das war mir völlig unbekannt. Ich dachte immer, der hatte schon Nummer 1 Hit, bevor er mit Eurythmics angefangen hat. Nee, nicht. Also ja, shame on me.
Ja, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, Paul Young ist auf dieser Compilation vertreten. Ja. Das ist auch wirklich eine tolle Compilation, kann ich anders sagen. Mit Love of the Common People.
Ja.
Gut, das ist mir auch völlig klar, dass das nicht sein Lied ist. Aber ist denn Come Back and Stay ist auch eine Coverversion oder auf jeden Fall nicht von ihm?
Ne? Paul Young hat überhaupt keine Hits gehabt, die keine Coverversion waren. Ich habe eine schöne Liste von ihm. Es ging los mit Love of the Common People. Original von The Four Preps 1967. Paul Young bringt den raus, 83. Erste Veröffentlichung von ihm. Der war vorher Automechaniker bei Vauxhall. War kein Erfolg. Dann kam raus Wherever I Lay My Head, 83 auch. Original von Marvin Gaye. Geschrieben und gesungen, und das war der Durchbruch von Paul Young, der war dann ein Hit. Und dann kam nochmal Love of the Common People raus, der war dann auch ein Hit. Und dann kam raus Come Back and Stay, Original von Jackie Lee, 1981. Und dann kam raus Love Will Tear Us Apart, weiß jeder, dass es ein Cover ist, von Joy Division. Erschien nach Ian Curtis Tod im Juni 80, Curtis ist im Mai gestorben, und die Version von Paul Young war 84 dann.
Ich finde die sehr gut, die Version.
Ja, also Paul Young hat es schon, man muss mal schon sagen, er hat es eigentlich, Soul ist nicht mein Ding, aber er konnte, die Produktionen waren schon gut. Und dann noch Every Time You Go Away, 85, war auch ein Cover von Hall & Oates von 1980. Also alles Cover
bei Paul Young. Das ist wirklich, das ist echt verrückt.
Ja.
Also er ist ja quasi wie Elvis.
Der hatte auf seinen Alben dann so, ich weiß nicht, 11, 10 Songs auf dem ersten, ja, und davon waren 2 von ihm. Und auf dem 2. Album waren dann 3 oder 4 von ihm, aber das waren alles nie Singles. Die waren quasi nur, damit er auch ein bisschen Geld verdient, über die Albumverkäufe. Toll.
Also ja, ich habe mich nur, als wir haben ihn ja in Gelsenkirchen gesehen und da habe ich mich nur gewundert, wie klein er ist.
Ja.
Er ist ein sehr kleiner Mann.
Ja,
also
ja,
wie ja, wir aber, quasi.
Genau, aber vom Automechaniker.
Ja, und deswegen, das macht ja auch Sinn, dass er Automechaniker geworden ist, weil er kann praktisch also eben stehen unter das Auto.
Hi, I'm Paul Young and you're listening to Disco 80 Podcast.
Aber er macht einen sehr, sehr netten Eindruck.
Ja.
Also, finde ich. Einen entspannten Eindruck auch, muss ich tatsächlich sagen. Jetzt kann er sich auch, also nach all den Jahren, kann er sich wahrscheinlich auch einen eigenen Vauxhall kaufen. Ja, schön. Das ist ganz, 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 ganz toll.
Ja.
Also ich habe hier eine ganz kurze, ich habe hier noch eine Top 10 der erfolgreichsten Coverversionen der 80er Jahre. Natürlich, ja, beginnend mit Tainted Love von Softcell. Was auch auf dieser Liste zu finden war, war Red Red Wine von meiner Lieblingsband UB40. Das ist tatsächlich ursprünglich von Neil Diamond geschrieben.
Ja, es wusste ich auch nicht, dass es ein Cover ist. Macht den Song nicht besser. Ich fand den auch furchtbar. Die Version von Neil Diamond ist nicht ganz so schlimm, aber jetzt hat mich auch nicht umgehauen. Also ich habe mir es nicht ganz anhören können. Ja,
ja, und dann einer, Jeff Berkeley, Halleluja. Ich meine, es ist hinlänglich bekannt, dass Leonard Cohen diesen Song geschrieben hat.
Ja.
Was hier ganz interessant ist, ich glaube, dass er auf jeden Fall in einer Top 10 der am meist gecoverten Songs dieser Welt sich befindet. Und zwar jetzt nicht zu messen an den verschiedenen Versionen, die erfolgreich waren. Aber ich glaube, dass jeder Alleinunterhalter diesen Song im Programm hat und er alleine deswegen schon eine sehr, sehr oft gecoverte Version ist. Ja, dann natürlich, wir wissen alle, dass Always On My Mind von den Pet Shop Boys nicht von den Pet Shop Boys ist.
Da kommen wir dann später
dazu.
Da kommen
wir später zu, ja. Und ja, Kim Wilde hatten wir ja auch schon angesprochen. Wet, 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 wet möchte ich nicht drüber sprechen.
Ja.
Ja, Barana Mama haben wir noch gar nicht hier. Barana Mama, Mama, Mama.
Ich dachte, du hast die Zeit genutzt, es zu lernen.
Bananarama.
Ja, jetzt Banana geht doch.
Rama. Bananarama. Ich weiß, warum das geht, weil ich es ablese.
Aha.
Hier. Ja.
Venus.
Venus ist in der, natürlich ist Venus nicht von denen, das ist ja auch aus der Werbung für die Rasierklingen in Wirklichkeit.
Ja, ja, genau. Das ist natürlich von Shocking Blue. Habe ich auch mal eine Coverversion gemacht, ist aber nie veröffentlicht worden, weil die war nicht gut.
Ja, das hat aber definitiv nicht an dir gelegen, sondern nur, dass der Song schon scheiße ist.
Ich fand's original besser, weil das war schon die Zeit, wo Bananarama mit Stock Aitken Waterman zusammengearbeitet hat. Das war ja alles scheiße. Insofern war die halt auch sehr glatt gebügelt, die Version. Aber den Song fand ich eigentlich ganz gut, ja.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall jetzt spannend. Hast du noch irgendwie was beizutragen zu dem Thema? Substanzielles?
Ja, ich habe noch einige. Ja, also eine bekannte Coverversion aus den 80ern, zu der gibt es auch eine witzige Geschichte. Flying Pickets, Only You. Wissen natürlich die Insider, dass der Song von Yesu ist. Also Vince Clark hat den geschrieben. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der den Song eigentlich Depeche Mode, also den hat er noch geschrieben, als er bei Depeche Mode war, und die fanden ihn aber alle scheiße, die drei Jungs. Und vor allen Dingen Dave fand den wohl scheiße und meinte, er will den nicht singen. Daraufhin, das war einer der Gründe, warum dann Vince Clark, abgesehen davon, dass er nicht so im Rampenlicht stehen wollte und auch so andere Auffassungen hatte, wie das klingen soll als die Jungs, deswegen hat er Depeche Mode dann auch verlassen und hat dann eben Alison Moyet mit ihren Demo aufgenommen. Und das hat er dann Daniel Miller vorgespielt, der fand es erst auch nicht so gut. Und dann haben aber die, ich glaube, der hatte aus Schweden oder so irgendwie Vertreter da für sein Label, Vertriebsleute, und die fanden den super. Und dann hat Daniel Miller gesagt, ja, mach doch mit der Alice eine Band. und dann konnte er den aufnehmen. Alison Moyet hat den auch nur aufgenommen, weil sie Geld brauchte und eigentlich gar keinen Bock auf die Art von Musik hatte. Aber immerhin hat es ja dann für zwei Alben gereicht. Also ich meine, Only You war in der Version von Flying Pickets ein Mega-Hit. Ich finde das Original viel besser. Ja. Stimmt auch nicht, dass es eine A-Cappella-Version ist, weil wenn man das hört, sind da viele Synthi-Sounds drin vom Fairlight, die halt so Chor-Sounds und so sind. Also das haben die Flying Pickets nicht alles selber gesungen. Anders war zum Beispiel als Bobby McFerrin, der hat alles selber gemacht, oder andere House Martins und so, das war eine A-Cappella-Version. Aber das nicht. Gibt es übrigens auch eine deutsche Version von Only You. Kannst du dich an die noch erinnern?
Von den Prinzen? Nee.
Nee. Es kann sein, dass die Auge, weiß ich nicht, aber Echo, Echo, nur dein Clown. Ganz furchtbar, ganz schlimm.
Was ist das? Nee, weiß ich nicht.
Ja, ich konnte mich dran erinnern, dass ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich konnte mir es aber nicht fertig angucken. Also furchtbar, stehen da vier. Oh, naja. Ich weiß noch nicht, ob wir den Link in die Shownotes packen vom Video.
So schlimm?
Ja. Ich meine, weißt du, der Song ist ein guter Song, finde ich. Also Only You von Yesu finde ich einen coolen Song, aber der hat durch diese beiden Coverversionen nicht zwingend gewonnen. Vor allem nicht die mit dem deutschen Text. Ja.
Okay. Ja. Okay. Wo wir gerade beim Thema Alison Moyet sind, wollte ich mal eben ganz kurz so in die Runde werfen, dass es ein aktuelles Album der Dame gibt, was ganz, ganz toll ist. Einfach mal reinhören. Key heißt es. Einfach mal reinhören. Macht Spaß.
Okay.
Also klingt wirklich anders als andere Sachen.
Okay, ja. Vom Album davor, die Single, die fand ich cool. Also die hatte ich mir angehört. Die, muss ich mal reinhören. Guter Tipp, ja. Wo wir es gerade von A-Cappella-Versionen hatten, da gibt's natürlich auch noch einen aus den 80ern, House Martins, Caravan of Love. Von 1986, ein Riesenhit. Das war so die Phase, wo diese ganzen Indie-Bands aus England, wie The Smiths und House Martins und wie sie alle hießen, auf einmal voll die Megaseller wurden und nicht unbedingt mit dem, naja gut, also fand, die haben dann natürlich auch was verloren. Das Original war von Isley Jasper Isley, Teil der Isley Brothers von 1985. Furchtbar, ich konnte mir das nicht fertig anhören. Also House Martins haben es wirklich deutlich besser gemacht. Also als das Original.
Kann ich mir kaum vorstellen. Also die hat mich so genervt, die Nummer.
Also, ich fand es jetzt auch nicht so. Und was ich nicht wusste, Boy George, Everything I Own, ist ein Cover.
Ja, ich wusste das, weil ich es gesehen habe.
Ja, von Red, 1972 war das. War mir nicht bekannt, dass das ein Cover ist.
Okay.
Und was ich noch habe, ist Simple Minds. Kennst du ein Cover von denen?
Don't You, oder meinst du Belfast Child, ne?
Ich meine Belfast Child, ja. Was ich nicht wusste, ist, dass das ein Irish Folk Song ist, auch. Der heißt im Original She Moved Through the Fair. Da gibt's auch eine Interpretation von Sinéad O'Connor, die fand ich immer super. Da wusste ich aber auch nicht, dass das ein irisches Folklied ist, aber die haben einen anderen Text gemacht, Simple Minds.
Im weitesten Sinne ist Don't You ja eigentlich auch eine Coverversion, weil dieser Song ist nicht von Simple Minds.
Ja, aber der ist halt für sie geschrieben worden. Das ist ja kein Cover.
Sie mussten dazu ja überredet werden.
Mehrfach, ja. Das stimmt, ja. Aber ein Cover ist es dann halt nicht, weil es nicht nie von jemand anderem vorher erschien. Ja, also eins, was ein bisschen fraglich ist, ob es ein Cover ist, ist China Girl.
Von David Bowie.
Von Bowie, genau. Und das ist vorher erschienen auf dem Album The Idiot von Iggy Pop. 1977, Bowie hat 83 die Version rausgebracht. Aber den Song hat er zusammen mit David Bowie geschrieben, damals in Berlin. Und Iggy hatte eine Affäre mit einer Vietnamesin, warum er den Song dann China Girl genannt hat. Das sagt auch einiges über die Zeit, ne? Diese Hauptsache Asien so.
Was kann man sein?
Bitte? Genau, ja. Und auch von Bowie, naja, es war jetzt auch nicht mein Lieblingslied, aber da ist also mein Song, den du selber geschrieben hast, oder jemand anders hat ihn veröffentlicht und dann machst du ihn selber noch, weiß ich nicht, ob das ein Cover ist. Was ich cool fand auch noch war Robert Palmer, I Didn't Mean to Turn You On, 86, ist ein Cover von Cherelle, kannte ich nicht, habe ich mir angehört, von 1984, klingt echt wie Prinz in schlecht mit Frauenstimme, das Original, also furchtbar, also ganz schlimm, und die Version von Robert Palmer halt genau seinen Stil, den er dann hatte zu der Zeit, ne, war ja nach Addicted to Love, Video ist auch schön anzuschauen, der hatte halt, also er hat verstanden, wie solide, sag ich mal, eine unverkennbare Präsenz auf der Bühne hast und auch in den Musikvideos hast. Ne? Ja. Das hat ihn halt groß gemacht. Hätte alles nichts genützt, wenn er nicht cooler Künstler gewesen wäre, der das auch hätte transportieren können.
Ja. Da ist der Welt wirklich ein ganz großer abhanden gekommen. Also kann man nicht anders sagen, eine Tragödie.
Ja. Ja. Wo wir es gerade von schlimmen Coverversionen hatten, eine ganz furchtbare aus den 80ern, Chaka Khan, I Feel For You von 1984. Schlimm, schlimm. Das Original ist von Prince 1979. Es ist okay, es ist halt Prince, also, aber, also ganz, ganz schlimm. Also
Chaka Khan war sowieso schlimm.
Ich meine, weißt du, ich habe jetzt zur Recherche bei YouTube mir die Sachen angeguckt und so, und es gab dann halt Songs so wie den. Der hat mich schon wieder nach 10 Sekunden so genervt, dass ich ihn wegschalten musste. Also, alles wieder hoch.
Einfach eine Nervensäge.
Ja, also ganz schlimm. Dazu zählt auch so ein bisschen Run DMC, Walk This Way.
Ja, der hat mich einfach genervt, weil er total, du konntest den Fernseher anmachen, der lief immer irgendwo. Immer.
Ja, genau.
Und alle fanden den total verrückt und.
Ja. Also Original ist von Aerosmith 1975, die waren 86 dann auch dabei, insofern fraglich, ob das so eine Coverversion war. Ich finde ja nach wie vor das einzige Gute, was Aerosmith oder Steven Tyler gemacht hat, jeweils ist Liv Tyler, aber nun gut.
Ja, die hat gut hingekriegt, das kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber nach dem letzten Aufruf, den ich hier gestartet habe, hat Liv sich nicht gemeldet. Das kann nur daran liegen, dass sie unsere Telefonnummer nicht hat. Ich würde die jetzt auch noch mal gleich ganz kurz durchgeben, nur um mal zu klären, wo es denn da hakt. Ja?
Ja.
Also Liv, bitte melde dich. Ja? Die Heirat steht unmittelbar bevor.
Ja, genau. Kommen wir zu den Songs, wo die Originalkünstler mit dabei waren. Da ist einer, The Art of Noise, featuring Dune Etty, Peter Gunn. Der ist von 1986, das Cover, das Original war von 1959, ich kannte den gar nicht. Dune Etty war der erfolgreichste Rock-Instrumentalmusiker aller Zeiten. Geschrieben wurde der Song aber von Henry Mancini, Peter Gunn für den gleichnamigen Film.
Coole Nummer.
Dune Etty hat den gecovert. Ja, finde ich auch, also coole Nummer, auch im Original. Und da gab's noch eine andere Version, wo die Originalinterpreten dabei waren. Mark Allman, featuring Jane Pitney, Something's Got Hold of My Heart, 1989, war auch ein Mega-Hit.
So schmalztriefende Nummer. Da will ich dir das Gel aus den Haaren. So.
Genau.
Meine Güte. Aber die passt zu Mark Allman passt sie und zu Gene Pitney sowieso.
Genau. Und der hat die aber gar nicht selber geschrieben, sondern die ersten Interpreten waren David und Jonathan, kenne ich nicht, 67, und im selben Jahr hat Gene Pitney die auch aufgenommen, also kurz hinterher.
Ja.
Er war da mit dabei. Und eine weitere, wo der Originalkünstler mit dabei war und gefeatured worden ist, finde ich aber jetzt, auch nicht so super. The Fat Boys with Juby Checker. 1988, The Twist.
Ah, ja, okay.
Schlimm. Genau. Ja. Also ich meine, das Video ist immerhin selbstironisch und so, aber im Gereppe holt man mich halt nicht. Oh. Das Original ist von 1960, Juby Checker. Die Fat Boys an sich waren eigentlich schon ganz lustig. Ja,
ja, da haben wir doch schon mal einiges aufgearbeitet.
Ja, ich habe noch jede Menge. Ich bin noch nicht durch hier. Da hätten wir zum Beispiel David Bowie und Mick Jagger, Dancing in the Street von 85, ist von Martha and the Vandellas aus dem Jahr 64, wurde unter anderem von Marvin Gaye geschrieben, wusste ich nicht, dass das ein Cover ist. Mhm. Und dann haben wir noch Fairy 8, Let It Be, 87. Und das war eine Benefits-Geschichte, initiiert von einem Sun-Reporter. Nachdem eine Autofähre abgesoffen war, eine britische, haben dann mehrere Künstler zusammen diesen Song aufgenommen, Let It Be.
Mhm.
Und da gab's noch ein vergleichbares Cover, auch Benefits-Song, und zwar Fairy Cross the Mersey, 1989, Original von Gary and the Pacemakers von 64. Das wurde nach dem Hillsborough-Desaster in Sheffield aufgenommen, bei dem 94 Fußballfans im Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest umgekommen sind. Und zwar nicht, wie die Polizei anfangs behauptet hatte oder die Presse anfangs behauptet hatte, unter anderem die Sun, wegen Hooligans, sondern wegen Fehlern der Polizei und Ordnungskräften. für Fußballszene in Großbritannien ein Riesenthema gewesen damals.
Riesenskandal, ne?
Ja, genau, es war ein großer Skandal. Wenn wir es gerade von Fußball haben, die letzte Folge der dritten Staffel war ja Fußball in den 80ern und ich habe mir da einen großen Fauxpas geleistet. Da haben mich mehrere Leute drauf angesprochen. Ich habe behauptet, Waldhof Mannheim wird nicht mehr im Karl-Benz-Stadion spielen. Stimmt natürlich nicht. Spielen sie nach wie vor, wollen aber trotzdem ein neues Stadion schon wieder bauen. Findet ihr auch als Korrektur in den Shownotes von den letzten Folgen. Wenn wir hier irgendeinen Blödsinn erzählen, kann ja immer mal vorkommen, dann sagt uns einfach Bescheid.
Ja, das unterscheidet uns grundsätzlich von der Politik. Wo ja auch nur sehr ungern Fehler zugegeben werden. Wir stehen zu unseren Fehlern. Bitte weist uns weiter darauf hin. Wir machen trotzdem immer wieder neue Fehler, damit ihr auch was zu tun habt daraus.
Genau. Auch ein Fehler, fand ich, war die Coverversion von The Only Way Is Up von Jazz.
Das kann man sagen. Das hast du sehr schön formuliert. Das hätte ich nicht treffender sagen können.
Ja, das Original, wo habe ich es denn? Wo habe ich denn das Original? Ja, das Original ist auch egal, wird nicht viel besser gewesen sein.
Okay. Kann man nicht von ausgehen.
Weitere Fehler, Coverversion waren Don Johnson, Tell It Like It Is.
Ja, das sah die einen sagen so, die anderen sagen anders.
Ja, 89 hat er das gemacht, 66 war Aaron Neville und Jason Donovan Sealed with a Kiss. Seine war 89, die Four Voices hatten die 60 aufgenommen. Die Version von Four Voices habe ich mir angehört, die ist ungefähr, weiß nicht, 10-mal so langsam wie seine, obwohl es schon eine Ballade ist. Also ist ein bisschen strange. Und jetzt bin ich auch schon fast fertig mit meinen Coverversionen, aber ich habe noch eine, die ich sehr, sehr gut finde. Bronzegebiet, It Ain't Necessarily So.
Ach, das ist eine Coverversion? Das wusste ich nicht.
Das stammt aus der Oper, die einzige Oper, die ich freiwillig mal geguckt habe. Porgy and Bess von George und Ira Gershwin. Und aus der Oper stammt zum Beispiel auch Summertime, der Jazzklassiker.
Okay.
Ja, es ist von 1935 und It Ain't Necessarily So, es stammt auch aus der Oper und also sehr gute Songs, genau, also Bronzegebiet fand ich ja eh immer super.
Ja.
Ja, nicht so gut fand ich Money's Too Tight to Mention von Simply Red, war auch ein Cover. Valentine Brothers von 82, Simply Red hat es 85 gemacht.
So egal, was der
und schräg. Was ich damals gut fand, war Kirsty MacColl in New England. Hatte ich sogar die Single von 85.
Im Original von der Mann, der nur eine Gitarre hat.
Ja, Billy Bragg.
Billy Bragg, genau. Ja,
geil. Genau, von 83.
Die Originalversion ist aber viel geiler.
Ja, habe ich dann auch feststellen müssen, dass die viel geiler ist. Ich kannte die nicht. Und The Bangles, Hazy Shade of Winter. Ist ein Cover. Und zwar von, also nie hätte ich jetzt erraten, von Simon & Garfunkel von 1966. War kein Hit bei ihnen.
Ach, tatsächlich?
Die muss ganz ehrlich sagen, die Version von Bangles ist 1000-mal besser. Also ich finde, Simon und Garfunkel hat richtig gute Songs gemacht, richtig gut produziert teilweise für die damalige Zeit, aber den nicht. Also Hazy Shade of Winter ist Bangles richtig gut, hat Rick Rubin gemacht, ist für den Film Less Than Zero, im Deutschen unter Null, basierend auf einer Geschichte von Bret Easton Ellis. Und jetzt habe ich nur noch eins. Depeche Mode hat auch ein Cover gemacht in den 80ern. Weißt du welches?
Nee.
Route 66.
Ach, ja, natürlich, klar.
Von
ja.
Nat King Cole, von 1946. Und die letzte, die ich noch habe, bevor ich fertig bin, ist Communards, Don't Leave Me This Way.
Ja, das wusste ich.
Von Harold Melvin and the Blue Notes im Original und 86 haben es die Communards mit Sour Jane Morris aufgenommen. Riesenhit, bestverkauftes Single in Großbritannien im Jahr 1986.
Abgefahren. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zum Schluss hier klären, dass es erlaubt ist, Coverversionen zu veröffentlichen und Coverversionen auch zu spielen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings immer, dass der Neuinterpret, also der sich herausnimmt, ein Lied zu covern, dieses Lied weder im Text noch in der Musik verändert. Also du darfst in den Tönen nichts verändern und du darfst an den Text nichts verändern. Und wenn du nichts veränderst und den Urheber angibst bei einer Aufführung zum Beispiel oder wenn du eine Schallplatte oder eine CD presst, muss dann halt da drauf stehen, wer der Urheber ist und in dem Fall dann auch noch, wer der Verlag ist, wer dieses Originallied verlegt hat. Und dann darfst du wieder covern. Also grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden, solange du nichts veränderst.
Genau.
Sobald du nur einen Ton veränderst, ist es eigentlich keine Coverversion mehr und dann bedarf es immer der Zustimmung des Urhebers. Dann muss der Künstler, der das geschrieben hat, dem zustimmen, dass du das verändern darfst, weil das ist ja seine Komposition. Die Tantiemen der GEMA gehen dann allerdings immer an den originalen Urheber. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, weil viele Bands über Jahre sehr, sehr viel Geld mit erfolgreichen Coverversionen verdient hat. Teilweise sind die Coverversionen ja erfolgreicher gewesen als die Originale, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Und dann freuen sich die Leute, die das Lied tatsächlich geschrieben haben, über einen warmen Geldsegen. Und das ist natürlich auch manchmal Schmetterlohn für harte Arbeit. So geschehen wie bei uns.
Ja, genau.
I Hate Berlin in der Coverversion von Nachtmahr. Seitdem muss ich hier morgens gar nichts mehr machen.
Ja, natürlich, ja, klar.
Entschuldige, Thomas, ich scherze. Ja. Also ich meine jetzt den Thomas Reinhardt und an der anderen Seite hier der Leitung.
Also in echt so geschehen mit Gloria Jones, ne, und Tainted Love und Softcell als eines von vielen Beispielen, wo das so war. Ja, ich wäre durch mit meinen Coverversionen bis auf die drei Lügen und Wahrheiten. Soll ich nochmal rekapitulieren? Ich behaupte, Girls Just Wanna Have Fun ist eine Coverversion von Cyndi Lauper. Tina Turner, The Best ist eine Coverversion und Always on My Mind von Pet Shop Boys ist ein Cover und zwar geschrieben von Elvis Presley. Zwei davon stimmen, eine nicht. Dein Tipp?
Ich weiß es, deswegen möchte ich jetzt gar nicht.
Du weißt es. Okay. Dann packe ich mal aus. Also, es stimmt, dass Girls Just Want to Have Fun eine Coverversion ist. Und zwar ist das Original von Robert Hazard aus 1979. Und die Cyndi Lauper ist von ihrem Produzenten auf den Konzert geschleppt worden, sollte sich den Song anhören und fand den total scheiße, weil der Text ein wenig sexistisch ist im Original. Da geht nämlich drum, dass Frauen eigentlich ja einfach nur ein bisschen Spaß wollen im Bett, so ungefähr. Und dann hat aber eben Cyndi Lauper den Text ändern können, das ist eben so, was du gesagt hast, ne? Sie hat also einen eigenen Text draus gemacht, wo sie erklärt hat, wie sie das eigentlich so sieht. Und das ist dann eben zu einem großen Erfolg geworden. Cooles weitere Cover davon von Weird Al Yankovic, Girls Just Want to Have Lunch.
Vielleicht auch das,
Genau, also ich wusste es nicht, dass das eine Coverversion ist, ist mir dann auch aufgefallen, also als ich es gesehen habe. Ja, kommen wir zur zweiten Geschichte. Tina Turner, The Best, ist tatsächlich 1988 schon von Bonnie Tyler veröffentlicht worden. Und Tina Turner war 1989 dran. Geschrieben von Mike Chapman und The Holy Night. Also stimmt das auch. Und damit stimmt das dritte nicht, dass Always on My Mind von Elvis Presley geschrieben worden ist. Er war auch nicht der Erste, der das Lied gesungen hat. Die erste Aufnahme wurde überhaupt nicht veröffentlicht. Geschrieben wurde der Song von Wayne Carson, Johnny Christopher und Mark James. Und Brenda Lee hat den Song 1971 aufgenommen im September. Und Elvis hat die Version dann 72 aufgenommen. Also direkt quasi kurz drauf. Und das war natürlich vorher überhaupt kein Erfolg, der Song. Und kaum kommt Elvis, wird der ein Erfolg. Und das wusste der Manager auch von Elvis. Wenn er einen Song nimmt, der noch kein Erfolg war und Elvis covert den jetzt, dann hat der Manager gesagt, naja, dann hätte ich gerne einen Cut-In. Und ein Cut-In, der Manager von Elvis war übrigens Colonel Tom Parker, ein etwas umstrittener Mann, der hat zum Beispiel, als Elvis gestorben ist, ist er zum Vater vom Elvis gegangen, hat gesagt, also am selben Tag, ne, ja, du, ich hätte gern die Rechte für nach Elvis Tod auf die ganze Musik und so weiter, lebenslang quasi. So Geschichten hat er gemacht. Der hat also immer die Leute gezwungen zu sagen, na ja, Elvis braucht einen Komponistenkredit, auch wenn er überhaupt nichts mit der Komposition zu tun hatte, damit er halt mitverdienen kann an der Coverversion und damit vor allen Dingen Colonel Parker mitverdienen kann. In dem Fall hat er den Kredit bekommen. Es gibt aber auch einen Song, wo er nicht bekommen hat, und zwar von Fine Young Cannibals, das Cover, nicht das Original, Suspicious Minds, 86. Und da ist das Original auch von einem gewissen Mark James, der also auch bei Always On My Mind dabei war. Der hat es 86 rausgebracht und davon hat er ganze 10 Stück verkauft. Nee. Und dann kam Elvis Presley und hat gesagt, ja, würde ich gern covern. Und der hat sich trotzdem nicht breitschlagen lassen, Mark James, und hat gesagt, nee, kriegst keinen Kredit dafür. Und Elvis hat den dann gemacht, weil er unbedingt machen wollte, das Bishop's Mind. Deswegen ist er da nicht als Urheber aufgeführt, aber bei anderen Songs, bei über 51 Songs ist er Urheber, Elvis, obwohl er nie mitgeschrieben
hat. Noch zwei der besten Songs, finde ich. Also ja. Always on My Mind und Suspicious Minds. Ja. Das sind bombastische Songs. Ja. Und die sind bombastisch, weil er die gemacht hat. Also das ist, ich kann mit der Pet Shop Boys Version nichts anfangen. So. Ja. Obwohl das Lied ist auch cool.
Ja.
Aber wenn man die Elvis Version kennt, ja, das ist wirklich, das ist komplett luftleerer Raum. Das ist halt das Problem. Du kannst eine Nummer, die Elvis interpretiert hat, kannst du nicht geiler machen. Das ist halt ein echtes Problem. Deswegen lassen wir es dann doch lieber eigentlich sein. Wir haben es ja auch probiert und sind auch kläglich gescheitert.
Ja.
Aber wir haben das wenigstens erfolglos getan.
Ja, genau, aber das stimmt. Er hatte da wirklich ein unglaubliches Talent, fremde Sachen zu seinen eigenen zu machen und ganz spezifisch zu machen. Das muss man ihm zugestehen. Er konnte ja auch nichts dafür, was sein Manager da immer abgezogen hat. Ja. Genau. Ja, das war's eigentlich zum Thema Coverversionen, die es da so gab. Es wird irgendwann mal noch eine Folge geben, wo wir über die Lieder reden aus den 80ern, die gecovert worden sind. Später mal, aber jetzt haben wir es erstmal, glaube ich, hier abgefrühstückt. Was gibt's noch zu sagen?
Ja, bleibt dran hier, abonniert uns, guckt mal so nach, was es noch so gibt von uns und erfreut euch des Lebens und kommt in 14 Tagen wieder und hört euch die nächste Folge an.
Genau, und es gibt auch demnächst, also ich weiß nicht wie viel, also sagen wir mal so, in diesem Jahrtausend wird noch ein neues Purvin und Cover Album erscheinen. Wir sind da volle Kanne dran, also das heißt eigentlich nicht wir, sondern der Produzent ist dran, aus unseren unausgegorenen Ideen was zu machen. Es wird also neue Sachen geben, keine Coverversion, das können wir schon versprechen. Ja, und wir können auch nochmal aufrufen, ihr könnt euch nochmal beteiligen an dem Podcast, und zwar mit den schönsten Liebesliedern der 80er Jahre. Was ist für euch das schönste Liebeslied der 80er Jahre gewesen? Wir selber trauen uns das nicht so recht zu. Ihr kennt ja unseren,
begrenzten emotionalen Horizont.
Ja, genau, und despektierlichen Geschmack. Deswegen, wir würden da gerne eure Meinung wissen. Was war für euch das beste Liebeslied der 80er Jahre oder das Lied, wo ihr eine, sag ich mal, Liebeserfahrung mitgemacht habt, könnt ihr auch nennen. Ja, und da sind wir gespannt. Könnt ihr schicken an christian@purvinundkova.com, in einem Wort, purvinundkova.com, oder auf unserer Facebook-Seite könnt ihr uns das auch schicken, gerne per Audio oder per Text.
Genau.
Und dann werden wir das in einer der nächsten Folgen, werden wir dann die schönsten Liebeslieder der 80er Jahre.
Ja, ich bin gespannt. Wir wollen das wissen und vor allen Dingen erzählt uns die schmutzigen Geschichten dazu. In welchem Gebüsch seid ihr das erste Mal zu welchem Lied zugange, weiß ich, ihr wisst schon, wie ich meine und was ich meine und warum ich meine, und wir wollen uns ergötzen an euren Geschichten. Erzählt uns von der großen oder der kleinen Liebe, von der großen und kleinen Enttäuschung in eurem Leben. Lasst uns teilhaben, uns und die 2, 3 anderen Leute, die das dann auch noch hören werden.
Genau.
Ja. Wir freuen uns.
Ja, also dann bis demnächst. Bleibt uns treu.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.